Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun aus der neuen Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen den ersten Teil des Buches »Warum es sich lohnt, Christ zu sein« von Norbert Lied. Lohnt es sich? Eine häufig gestellte Frage. Jeder hätte gerne heute und jetzt eine Antwort auf seine brennenden Fragen. Jeder Mensch hat aber auch Fragen, die über das Materielle hinausgehen. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Hat mein Leben einen Sinn? Was heißt es, Christ zu sein? Überhaupt, lohnt es sich, Christ zu sein? Auf diese Frage können Sie heute und jetzt eine Antwort bekommen. Am Ende dieses Programms hören Sie, wie Sie dieses Gratisbuch beziehen können. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Warum es sich lohnt, Christ zu sein? Dieser Frage wollen wir uns ganz bewusst stellen, auch wenn wir in einem sogenannten christlichen Land leben, das von vielen historischen Ereignissen geprägt ist, die auf christliches Gedankengut zurückzuführen sind. Aber was ist uns das Christentum bzw. das wahre Christsein heute noch wert? Voltaire, ein überzeugter Atheist, war einst bei Friedrich dem Großen eingeladen. Bei der Begrüßung hob Voltaire sein Glas und sagte spöttisch: »Ich gebe meinen Platz im Himmel her für eine preußische Mark.« Daraufhin herrschte einige Minuten betretenes Schweigen, bis sich plötzlich ein anderer Gast am Hofe des Königs Voltaire zuwandte und antwortete: »Mein Herr, wir haben in Preußen ein Gesetz, nach dem jeder, der etwas verkaufen will, erst nachweisen muss, dass ihm der fragliche Gegenstand auch wirklich gehört. Können Sie nachweisen, dass Sie einen Platz im Himmel haben?« Einen Platz im Himmel haben, darum geht es. Die Bibel lehrt uns, was die Voraussetzung dazu ist: echte Lebensverbindung mit Jesus. Das geschieht durch die geistliche Wiedergeburt, eine Erneuerung des Herzens. Und wiedergeboren werden wir aufgrund des persönlichen Glaubens an Jesus Christus. Wer wiedergeboren ist, der hat, wie Jesus es in seinem Wort sagt, die Bestätigung, das Zeugnis des Heiligen Geistes in seinem Herzen. Jawohl, ich bin gerettet. Das ist nicht etwa als Hochmut aufzufassen, im Gegenteil, es ist Demut, weil solch ein Mensch nicht mehr auf sich selber und seine Werke baut, sondern allein auf Jesus Christus. Solch ein Mensch hat sich als Sünder erkannt und eingesehen, dass er weder durch gute Werke noch durch sonst etwas gerettet werden kann. Darum ist er zu Jesus gekommen mit der Bitte: Heiland, bitte rette du mich. Der Herr hat dieses Gebet nicht nur gehört, sondern auch erhört. Als Folge davon legte der Heilige Geist diesem Menschen das Zeugnis ins Herz: Du bist nun Jesu Eigentum, du bist gerettet. Jesus, einzigartig, unvergleichlich, wunderbar. Jesus ist mit nichts und niemand anderem zu vergleichen. Er ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Keiner hat die Welt so bewegt wie er. Und darum lohnt es sich, Christ zu sein. Dass er tatsächlich einzigartig, unvergleichlich und wunderbar ist, steht prophetisch schon im Hohen Lied. Dieses beschreibt in bildlicher Sprache die Liebe Salomos zu seiner Braut, ist aber darüber hinaus sowohl ein Hinweis auf die Liebe Gottes zu seinem Volk Israel, als auch auf die Liebe Jesu zu seiner Gemeinde. Was hat dein Freund vor anderen Freunden voraus, du Schönste unter den Frauen? Was hat dein Freund vor anderen Freunden voraus, dass du uns so beschwörst? Mein Freund ist weiß und rot, auserkoren unter vielen Tausenden. Sein Haupt ist das feinste Gold, seine Locken sind kraus, schwarz wie ein Rabe. Seine Augen sind wie Tauben an den Wasserbächen, sie baden in Milch und sitzen an reichen Wassern. Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen Gewürzkräuter wachsen. Seine Lippen sind wie Lilien, die von fließender Myrrhe triefen. Seine Finger sind wie goldene Stäbe voller Türkisse. Sein Leib ist wie reines Elfenbein, mit Saphiren geschmückt. Seine Beine sind wie Marmorsäulen, gegründet auf goldenen Füßen. Seine Gestalt ist wie der Libanon, auserwählt wie Zedern. Sein Mund ist süß und alles an ihm ist lieblich. So ist mein Freund, ja, mein Freund ist so, ihr Töchter Jerusalems. Jesus einzigartig, unvergleichlich, wunderbar in seinem Zeugnis. Wir finden im Johannesevangelium eine ganze Anzahl Selbstzeugnisse Jesu, zum Beispiel: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Dieses steht in Johannes Kapitel 6, Vers 35. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dies finden wir in Johannes Kapitel 8, Vers 12. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Johannes 10, Vers 9. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Die steht in Johannes 10, Vers 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 11, Vers 25. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Dies finden wir in Johannes 15, Vers 1. Als die Samariterin zu ihm sagte: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Antwortete Herr Jesus: Ich bin's, der mit dir redet. Dies steht in Johannes 4, die Verse 25 und 26. Auf die Frage des Pilatus: So bist du dennoch ein König? Antwortete Jesus: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. So lesen wir es in Johannes 18, Vers 37. Alle diese Selbstzeugnisse haben die Jünger gehört, und sie haben darüber hinaus auch seine Werke gesehen. Nehmen wir nun einmal an, wir stünden einigen der ersten Christen gegenüber und hätten die Möglichkeit, sie nach dem Grund ihres Christseins zu fragen. Das könnte vielleicht die folgenden Dialoge ergeben. Petrus, warum bist du eigentlich Christ geworden? Du warst doch ein Mensch, der sich durchzusetzen verstand. Du hattest einen Beruf, dein Auskommen. Du warst glücklich verheiratet und hattest offenbar auch eine gute, liebenswürdige Schwiegermutter. Du warst eine Führerpersönlichkeit und ein echter Israelit, der mit beiden Beinen im Leben stand. Du wusstest, was du wolltest. Du hast auch nicht lange gefackelt, sondern schnell das Schwert gezogen. Warum bist du Christ geworden? Bitte antworte uns doch in einem Satz. Das kann ich tatsächlich ganz kurz und bündig tun. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. So lesen wir es in Johannes 6, Vers 69. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Matthäus 16, Vers 16. Anders ausgedrückt: Meine Mitapostel und ich haben mit ihm gelebt. Wir haben ihn gehört, wir haben ihn kennengelernt, denn wir sind rund 3 Jahre fast täglich mit ihm zusammen gewesen. Darum bin ich jetzt ganz sicher, Jesus ist tatsächlich der verheißene Christus. Und darum bin ich als Jude an Jesus gläubig geworden. Paulus, warum bist du denn eigentlich Christ geworden? Du warst doch ein Pharisäer und hast dich mit aller Kraft für das Gesetz eingesetzt. Du warst ein intellektueller, gebildeter Mann. Aber du hast Jesus und seine Gemeinde gehasst und sie sogar bis aufs Blut verfolgt. Du wolltest seine Nachfolger zwingen, dem Namen Jesu abzusagen. Warum ist heute alles so total anders? Ich bin ein Nachfolger Jesu geworden, weil sich etwas ganz Außerordentliches ereignete, als ich auf dem Weg nach Damaskus war, um auch dort die Christen zu verfolgen. Plötzlich umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Wir stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme in hebräischer Sprache: »Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos.« Ich fragte: »Herr, wer bist du?« Worauf er antwortete: »Ich bin Jesus, den du verfolgst.« Dies können wir nachlesen in der Apostelgeschichte 26, die Verse 13 bis 15. Das bewirkte damals ganz offensichtlich eine große Wende in deinem Leben. Aber Paulus, wie denkst du denn heute? Du hast dich doch vor jenem Damaskus-Erlebnis mit deinem ganzen Eifer dafür eingesetzt, den Glauben an Jesus zu ersticken. Du hättest doch als hochgebildeter Pharisäer ganz sicher Karriere machen können. Eines ist mir klar geworden: Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Dies können wir in Philipper 3, Vers 8 lesen. Ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben, ich mache mir nichts daraus. Es kommt mir nur darauf an, dass ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Und nun kommen wir zu Johannes. Johannes, warum seid ihr, du und dein Bruder Jakobus, Christen geworden und habt das Boot eures Vaters und damit euren Stand und Beruf verlassen? Ihr seid doch ganze Kerle gewesen, so dass ihr sogar Donnerssöhne genannt wurdet. Die Redensart »Mit dem ist nicht gut Kirschen essen« hätte demnach sicher gut auf euch zutreffen können. Jetzt aber wirst du, Johannes, plötzlich der Apostel der Liebe genannt. Erkläre uns das doch bitte. Gerne, dass da von Anfang an war, dass wir gehört haben, dass wir gesehen haben mit unseren Augen, dass wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem Vater und ist uns erschienen. So steht es im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Eine andere Übersetzung sagt es so: Christus war von allem Anfang an da. Jetzt aber haben wir ihn selbst gehört. Wir haben ihn mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen berühren können. Ihn, der uns die Botschaft vom Leben brachte. Ja, Christus selbst ist das Leben. Das haben wir gesehen und das können wir bezeugen. Deshalb verkündigen wir diese Botschaft von Christus, der das ewige Leben bringt. Er ist von Gott, dem Vater, gekommen und hat als Mensch unter uns gelebt. Du behauptest also heute, dass das Leben Jesu und das Leben, das er gibt, ewig ist? Gewiss, denn was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 3. Johannes, bitte entschuldige, aber bist du sicher, dass du noch ganz normal bist? Ich meine, weißt du überhaupt, was du da sagst? Weißt du, dass du Jesus Christus mit diesen Aussagen über alle Menschen stellst, die je gelebt haben? Ist dir bewusst, dass du ihm damit eine Größe zuschreibst, die alle anderen Größen dieser Welt bei weitem überragt? Ja, sicher, Gottes Sohn wurde Mensch und lebte unter uns Menschen. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In Christus sind Gottes Barmherzigkeit und Liebe wirklich zu uns gekommen. Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14. Aber Johannes, versteigst du dich da nicht immer mehr? Weißt du denn, dass du damit behauptest, dass man in Jesus den Vater sieht? Du spielst hier ja offensichtlich auf die Stiftshütte an. Dort offenbarte sich die Herrlichkeit Gottes, und du behauptest nun, Jesus sei diese Herrlichkeit? Wenn das die Israeliten hören. Keine Angst, ich weiß sehr wohl, was ich sage, denn kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Doch sein einziger Sohn, der den Vater genau kennt, hat uns gezeigt, wer Gott ist. Dieses steht in Johannes 1, Vers 18. Johannes, bitte erlaube mir, dass ich dir zu diesen deinen Worten eine Anmerkung vorlese, die ein Kommentator dazu schrieb. Für den Juden gab es nichts Größeres als das Gesetz. Für alle Menschen gibt es im Grunde keine größere Sehnsucht, als Gott zu sehen. Hier ist mehr als das Gesetz. Hier ist Erfüllung aller Sehnsucht. Durch Jesus, der völlig mit dem Vater eins ist und mit seinem ganzen Sein auf ihn ausgerichtet ist, erfahren wir alles Wesentliche über Gott. Durch ihn kommt beides, Gnade und Wahrheit in einem. Nicht wahr? Dem pflichtest du doch sicher bei. Die Samariter in Sychar. Bei den Samaritern in Sychar handelt es sich um Männer, Frauen und Kinder, um alt und jung. Frage an diese Menschen: Warum seid ihr Christen geworden? Ihr habt euch doch nicht etwa beschwatzen lassen? Nein, das haben wir nicht. Und das sagten wir dieser Frau ja auch ganz deutlich: Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. So lesen wir es im Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 42. Und nun der Hauptmann unter dem Kreuz. Du hast so viele Menschen am Kreuz sterben sehen und hast wahrscheinlich auch die Kreuzigung Jesu befehligt. Außerdem war der römische Kaiser dein Gott, dem du völlig ergeben warst. Dein Beruf, dein Gehalt, deine Zukunft, ja, dein Leben standen auf dem Spiel. Ich nehme an, dass deine Position als Hauptmann Reife und Umsicht erforderte. Du warst kampferprobt. Ja, ich war vieles gewohnt. Ich habe viele Menschen gekannt, darunter heldenhafte Soldaten und bewundernswerte, edle Offiziere. Ich habe viele Menschen sterben sehen, ihre letzten Stunden miterlebt und sie schreien, fluchen, weinen und jammern gehört. Aber keiner starb so wie Jesus. Ich hörte ihn für die Menschen beten, die ihn kreuzigten. Ich beobachtete, wie er in seinem unaussprechlichen Leid noch zu seinem Jünger und zu seiner Mutter sprach. Ich erlebte mit, wie er einem Mitgekreuzigten, der sich reumütig an ihn wandte, das Himmelreich versprach. Und ich hörte, wie er am Ende seines Lebens ausrief: Es ist vollbracht. Wer von uns könnte am Ende seines Lebens auch nur annähernd Vergleichbares behaupten? Über dem ganzen Leben Jesu steht, dass er alles richtig gemacht und vollkommen zu Ende geführt hat. Das erlaubt mir keine andere Schlussfolgerung als die: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Dies lesen wir im Markus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 39. Und so könnten wir fortfahren und Pontius Pilatus fragen, der Jesus verurteilte: Was denken Sie von diesem Mann? Ich finde keine Schuld an ihm, sagt uns Johannes, Kapitel 19, Vers 6. Was bezeugt der Mann, der Jesus verriet? Judas, was sagst du über Jesus? Ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert, steht in Matthäus 27, Vers 4. Was sagt Johannes der Täufer über ihn? Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, sagt uns das Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 29. Was sagt der Apostel Thomas? Mein Herr und mein Gott. So steht es in Johannes Kapitel 20, Vers 28. Und die Engel im Himmel, was bezeugen sie, als Jesus geboren wurde? Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr? Lukas 2, Vers 11. Und was bezeugt der ewige Gott und Vater selbst über seinen Sohn? Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. So lesen wir es im Matthäusevangelium Kapitel 17, Vers 5. Und nun kommen wir zu Menschen der Gegenwart. Auch Menschen unserer Zeit bezeugen, wie sie Jesus Christus kennengelernt haben und wie sich das auf ihr Leben auswirkt. Ich habe in meiner Jugendzeit von den Kreisen des lebendigen Christentums nicht viel gehört und erfahren. Ich studierte Theologie und wurde Pfarrer. Aber ich war lange Jahre Pfarrer ohne Jesus. Ich habe mich viel mit sozialen und anderen Fragen herumgeschlagen und habe da zu helfen versucht, wo ich Not sah. Aber erst jetzt weiß ich, dass bei allem das entscheidende Erlebnis gefehlt hat. Nun ist Jesus mein Herr geworden. Ich habe ihn, besser, er hat mich gefunden. Jetzt tue ich meinen Dienst als Pfarrer völlig anders. Ich versuche Menschen von Jesus zu sagen und sie zu Jesus zu führen. Das Interesse an all den anderen Fragen ist nicht geringer, sondern nur vertieft worden. Aber mein Hauptanliegen ist jetzt, die Gemeinde Jesu bauen zu helfen und dadurch auch einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der vielen anderen Fragen zu leisten. Ich war meiner Frau 23 Ehejahre lang untreu, aber sie liebt mich mehr denn je, obwohl ich im Moment im Gefängnis bin. Als ich in den ersten Tagen meiner Gefangenschaft keinen Ausweg und keine Perspektive für mein Leben mehr sah, wollte ich Schluss machen. Doch es kam alles ganz anders. Der Herr hat es nicht zugelassen und ich kam zum festen Glauben an Gott, den Herrn. Sofort schrieb ich meiner Frau und bat sie, mir die Bibel zu schicken. Das tat sie auch und schrieb dazu, »Das ist unsere Hochzeitsbibel, denn die andere brauche ich selber.« Ich habe noch nie im Leben so geweint wie zu der Zeit, als ich das erste Mal in unserer Hochzeitsbibel las. Und dafür musste ich zuerst ins Gefängnis. Denn ich hatte keine Zeit, wie der Titel eines Traktates lautet, das in ihrem Verlag erschien und mir geschenkt wurde. Doch jetzt weiß ich, was das Wichtigste ist im Leben, Jesus nachzufolgen. O. Halsby, ein bekannter norwegischer Theologe, schrieb in seinem Buch »Wie ich Christ wurde«. Die anderen, die vor Christus gekommen waren, konnten nur sagen, wie ein Mensch sein sollte. Aber Jesus zeigte uns das an seinem eigenen Leben. Er wies nicht nur auf das Ideal hin, wie die anderen, sondern er war selbst das Ideal. Er lebte es tatsächlich aus, vor unseren Augen. Viele meinten im Laufe der Zeiten, sie müssten das Jesus-Ideal verbessern. Aber keiner vermochte, an ihn heranzureichen oder gar ihn zu überragen. Auf alle Fälle bekam er die Zustimmung meines Gewissens. Wo ich auch Jesus sehe, sagt mein Gewissen, ja, so soll ein Mensch sein. Mir ging auf, dass Jesus selbst es als seine eigentliche Aufgabe ansah, ein Erlöser zu sein. Er ist wohl unser Vorbild, unser Ideal, aber er sagt niemals, dass er deshalb gekommen sei. Hingegen sagt er ausdrücklich bei vielen Gelegenheiten, dass er gekommen ist, um sein Leben als Lösegeld zu geben, dass er gekommen ist, um die, die verloren sind, zu erlösen, und dass sein Blut zur Vergebung der Sünden vergossen werden soll. Ich wurde nicht gezwungen, Christ zu werden. Ich konnte wählen, was ich wollte. Das war gerade das Schreckliche. Aber ich musste wählen. Ich wollte hier etwas darüber sagen, warum ich Christ geworden bin. Jetzt kann ich leicht antworten. Ich wagte nicht, den Lebensbetrug zu begehen, der es gewesen wäre, wenn ich nun, nachdem ich Jesus begegnet war, mein altes Leben fortsetzte. So entschied ich mich dafür, Jesus zu folgen. Und Gott sei gepriesen in Zeit und Ewigkeit für diese Wahl. Alle diese Zeugnisse stimmen in die Aussage mit ein, die einmal jemand aufgrund von Philipper 2, Vers 9, darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen ist, über Jesus machte. Für viele ist Jesus nur eine Gestalt, die sich für ein Gemälde eignet, die Hauptfigur in einem Heldenroman, eine schöne Gestalt für ein Standbild oder das Thema für ein Lied. Aber denen, die seine Stimme hörten, seine Vergebung erfuhren und seine Segnungen spürten, ist er Wärme, Licht, Freude, Hoffnung und Heil, ein Freund, der uns nie im Stich lässt, der uns aufhebt, wenn andere uns zu Boden stoßen. Und Ron Dunn bemerkte, man weiß nie, ob Jesus alles ist, was man braucht, bis Jesus alles ist, was man hat. Und wenn Jesus alles ist, was man hat, dann und nur dann wird man entdecken, dass Jesus wirklich alles ist, was man braucht.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Taschenbuch »Warum es sich lohnt, Christ zu sein« von Norbert Lied hörten Sie soeben den ersten Teil. Die nächste Sendung von »Für Sie gelesen« können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.